Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Amen. Für die, die mich nicht kennen oder zum ersten Mal hier vorne sehen, mein Name ist Reinhard Zinke. Ich darf ehrenamtlich den ein oder anderen Gottesdienst hier mit gestalten und aktuell bin ich Rentner seit diesem Monat. Ja, das soweit zu meiner Person. Liebe Gemeinde, können Sie sich noch an Ihre Schulzeit erinnern und den Tag der Zeugnisausgabe? Das war der Augenblick der Wahrheit. Der Augenblick der Wahrheit. Ungeschönt kam das Lernergebnis eines Halbjahres oder des ganzen Schuljahres schwarz auf weiß auf Papier. Und das am Ende des Schuljahres mit einer Beurteilung. Manchmal haben wir das Klassenbuch heimlich geöffnet, um die Endnote so dick zu erblicken. Und beim Lesen der Noten, da lagen Freude und Enttäuschung dicht nebeneinander. Aber mehr noch als die Noten berührten mich die Beurteilung des Lehrers. Mit welchen Augen sieht er mich? Der Augenblick der Wahrheit ist das Thema für diesen Gottesdienst. Und wenn wir über Wahrheit reden, dann ist das Gegenteil von Wahrheit die Lüge. Und vor dem Predigttext lese ich uns aus dem Buch Lügen, die wir glauben, das schreibt der Psychologe Tris Thormann von Seite 172, ein paar Gedanken. In aller Kürze ausgedrückt, wir können wissen, dass wir Wahrheit gefunden haben, wenn wir die Wirklichkeit ohne Schnörkel und ungeschönt vor Augen haben. Um zu dieser ungeschönten Wirklichkeit durchzudringen, müssen wir uns an Gott als die letztgültige Quelle der Wahrheit in unserem Leben halten. Wir können uns nicht auf das verlassen, was uns wahr erscheint oder was uns jemand, dem wir vertrauen, als wahr erzählt oder was uns unser Lieblingsredner oder Lieblingsschriftsteller als wahr darstellt. Solche Quellen lassen die Tür für unsere eigene Pathologie offen, wie wir Psychologen es nennen, für unsere eigene Selbstbezogenheit, Unwissenheit und Abwehrhaltung, die uns verleitet, auf Lügen hereinzufallen und sie in zerstörerische Wahrheiten zu verwandeln. Stattdessen müssen wir uns auf Gottes Hilfe verlassen, wenn wir versuchen, die Wahrheit zu erkennen. Viele wichtige Teile des Lebenspuzzles können wir zwar durch Wissen, Tatsachen, Logik und Erfahrung erkennen, doch die entscheidenden Teile, diejenigen, die über diese Quellen hinausgehen, müssen uns von Gott offenbart und von uns im Glauben angenommen werden. Die Teile, die wir durch Erfahrung und göttliche Offenbarung erkennen können, reichen aus, um Gott kennenzulernen, um seinen Willen für uns zu entdecken und um zu erkennen, wie wir unser Leben gesund und sinnvoll gestalten können. Der Theologe Thomas von Aquin drückt es so aus: Die Erlösung des Menschen erfordert die göttliche Enthüllung von Wahrheiten, die die Vernunft übersteigen. Wenn wir die Bibel als Gottes Wort akzeptieren, haben wir eine Richtschnur. Wir können lernen, warum und wie wir in der Bibel nach Wahrheit forschen sollen. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Die Bibel ist der direkteste Weg, um Gottes Wahrheit zu suchen. Doch die Wahrheit zu suchen bedeutet, in jedem Winkel unseres Lebens Gott zu suchen. Je besser wir Gottes Gedanken kennenlernen, indem wir mit einem offenen, fragenden Geist ein intensives Bibelstudium betreiben und je mehr wir zu dem, was wir lernen, Wissen, Tatsachen und Logik zu Hilfe nehmen, desto leichter wird es uns fallen, die bestmöglichen Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Das soweit hierher. Und ja, der Augenblick der Wahrheit. Ich lese uns Gottes Wort aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du an uns einen Brief sendest, dass du Worte des Lebens, der Wahrheit und der Klarheit an uns richtest. Herr, es sind schockierende Wahrheiten und doch zugleich auch helfende, heilende, wegweisende Wahrheiten, die in die Gemeinschaft mit dir münden. Wir danken dir dafür, loben und preisen deinen Namen. Du hast alles gegeben, dir allein gebührt die Ehre. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht fragen Sie sich, warum ich diesen Text heute predige, gerade zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und der Predigtext hat eine Vorgeschichte. Ich sollte am 22.11. vergangenen Jahres mit diesem Text einen Gottesdienst halten und der Gottesdienst wurde leider verschoben. Das war der genau der erste Advent. Und ja, ich habe so gestaunt, also das war eine Punktlandung des Predigttextes auf den ersten Advent. Aber aus der Predigt ist nichts geworden, aber der Text, dieses letzte Sendschreiben, das siebente, hat mich immer wieder beschäftigt und gedanklich nicht losgelassen. Ja, die Worte an die Gemeinde in Laodicea. Christi Himmelfahrt liegt hinter uns und das Pfingstfest liegt vor uns. Vor circa 2000 Jahren, die liegen hinter diesen Ereignissen, was ich jetzt vorgelesen habe. Und mit dem Betreten der Offenbarung enthüllt uns Gott in seinem Sohn Jesus Christus die Heilsgeschichte. Und darin eingewoben ist die Menschheitsgeschichte mit unseren eigenen Leben, mit meinem Leben, mit deinem Leben. Es ist die Geschichte seiner Gemeinde. Offenbarung 3, 14 bis 21 ist das letzte von sieben Sendschreiben und beschreibt den Zustand der Gemeinde Jesu vor seiner Wiederkunft. Hier redet das Amen Gottes, das Amen Gottes mit einer Schockdiagnose und einer heilenden, sprich rettenden Therapie. Vers 14, so sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das letzte Wort in der Bibel heißt Amen. Amen. Das bedeutet oder heißt, so sei es. So ist es. In 1. Korinther 1, Vers 20 lesen wir, denn auf alle Gottesverheißung ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Wenn Jesus das Amen Gottes spricht, dann ist es so, mehr gibt es nicht zu sagen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Er ist zugleich der treue und wahrhaftige Zeuge. Treu bis zu seinem Sterben am Kreuz. Der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Vor Grundlegung der Welt war Jesus in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Es gibt in der Bibel mehr als 200 Namen und Eigenschaften, die Jesus beschreiben, die ihn beschreiben. Kein Herrscher dieser Welt oder eine von Menschen ausgedachte Gottheit besitzt derartige Namen und Eigenschaften, wie Jesus Christus sie besitzt. Er ist das Alpha und das Omega, Anfang und Ende. In dieser vollkommenen Autorität haben nur seine Worte und allein seine Worte Bestandskraft und sind unanfechtbar. Unanfechtbar für Zeit und Ewigkeit. Die Beurteilung der Gemeinde in Laodicea entspricht der Wahrheit. Sie ist eine schonungslose Schockdiagnose. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Und mit dem Wort Laue, da war in Laodicea das Wasser gemeint, das laue Wasser. In circa 10 Kilometer Entfernung waren heiße Quellen, die auf dem Weg nach Laodicea lau geworden waren. Und das andere, der Reichtum in Laodicea, war auf die strategische Lage, dem Handel, die Wollweberei von schwarzer Schafwolle sowie auf die medizinischen Schulen die Augensalbe gegründet. Und Paulus selber erwähnt in der Schrift die Gemeinde in Laodicea. In Kolosser 4, Vers 16 lesen wir: Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den von Laodicea lest. Die Gemeinde in Laodicea war nicht mehr auf das Zeugnis Jesu und der Apostel ausgerichtet. Der Zeitgeist, die Worte und die Philosophien der Menschen haben sich breit gemacht. Es ist der Zeitgeist des Materialismus, des Humanismus, wo der Mensch alles ist und Christus ohne Bedeutung ist. Der Zeitgeist hat viele Namen. Es ist heute die Gender-Ideologie, die Öko-Religion, wo wir nicht mehr auf die Zusagen Gottes vertrauen, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wie es in 1. Mose 8, Vers 22 steht. Und weiter in Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken, noch sie zu Herz nehmen wird. In Verblendung wollen wir die Zukunft in die eigenen Hände nehmen und das ohne Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Zeitgeist ist zugleich der Mord an dem ungeborenen Leben, Pornografie und Gewalt. Zeitgeist ist das sich verlassen auf den eigenen Reichtum und den eigenen Wohlstand, dem sich genügen lassen nach eigener Lust und Laune. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht mehr das Kind in der Krippe, der gekreuzigte Jesus, begraben, auferstanden und in Herrlichkeit wiederkommend. Ich habe, als ich noch gearbeitet habe, einen Mann getroffen oder bei ihm gearbeitet, und er hat mir erzählt, er ist 1939 geboren. Im Blick auf den Glauben angesprochen, da hat er zu mir gesagt, dass er getauft ist, konfirmiert, aber er glaubt nicht mehr an Gott. Er glaubt nicht mehr an Gott. Der Wohlstand mit all seinen Möglichkeiten, der hat seinen Glauben weggefegt. Reichtum verleitet uns dazu, das Leben selber zu gestalten. Und mein Kollege, der hat mal, ich habe es ja schon mal gesagt, hat mal seine Geldbörse in der Hand genommen und hat gesagt, das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Das Haus, das Auto und die Reisen, die stehen im Mittelpunkt des Lebens. Lebensentscheidungen werden nicht mehr von Gott, sondern vom Geld abhängig gemacht. Der Schöpfer des Lebens und die letzte Instanz ausgeblendet und vergessen. Doch Gott hört nicht auf zu existieren, auch wenn ich nicht mehr an ihm glaube. aus Christi Himmelfahrt, da machen wir heute einen Vatertag. Aus dem Pfingstfest ein Maibaum setzen oder einen Tanz in den Maien. Aus Christi Geburt einen Rausch der Sinne. Ich brauche nichts, heißt es in Vers 17. In dieser aufgezeigten Situation sind wir nur noch zum Ausspeien. Elend, arm, blind und nackt. Das Kind in der Krippe, das größte Geschenk, der Heiland der Welt, der Gesalbte Gottes, bleibt unbeachtet liegen. Gottes Wort und seine Gebote besitzen keine Geltung mehr. Hinzu kommen Selbstgerechtigkeit und Selbsttäuschung. Die Diagnose ist tödlich. Ich werde dich aus meinem Munde ausspeien. Und auf der anderen Seite, Gottes Therapie ist unbegreiflich. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Im Kaufen liegt die persönliche Beziehung, der Kontakt zu dem Verkäufer, sprich den Geber aller Gaben, und das ist der dreieine Gott. Gott bietet uns den wahren Reichtum an. Die Fülle seiner Segnungen sind Gold. Mit leeren Händen darf ich zu Christus kommen und aus seinen Händen das Heil der Rettung empfangen. Er ist unsere Gerechtigkeit und bedeckt durch seinen Tod unsere Schuld, sprich Blöße. Und der Heilige Geist, das ist die Augensalbe Gottes, die in alle Gotteserkenntnis und in alle Selbsterkenntnis hineinführt. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist: Ich bin Gottes Kind. Römer 8, Vers 16. Und weiter heißt es in Vers 19: Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Züchtigen, ja, ein Wort, was heute nicht so in den Sprachgebrauch passt, aber züchtigen ist nicht ein blinder Rundumschlag Gottes, auch keine unkontrollierte Handlung von ihm. Es ist ein liebevolles Zurechtweisen. Erziehen. Züchtigen bedeutet erziehen. Korrigieren. Wo es heißt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In Sprüche 3, Vers 11 steht: Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig über seine Ermahnungen. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er und liebt ihn doch wie ein Vater seinen Sohn. Ja, Gott liebt uns. Und das alles mündet ein in die Buße. Und Buße heißt wiederum Abkehr von den falschen Göttern und Wegen und Hinkehr zu Gott. Buße heißt, Christus den ersten Platz einräumen. Ich weiß nicht, ob wir noch die erste These von Martin Luther, von dem Thesenanschlag im Kopf haben. Die erste These, ja. Bei der ersten These, da heißt es, dass unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, Matthäus 4, Vers 17. Hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Buße, Hinkehr zu Gott und Abkehr von den falschen Göttern. Der Herr aller Herren und König aller Könige klopft an die Herzenstür. Kein Druck, keine Gewalt, kein Sondereinsatzkommando öffnet die Tür gewaltsam. Nein, es ist eine Stimme, die im Herzen leise hörbar ist. Unaufdringlich. Und das Hören auf diese Stimme mündet ein in ein Essen. Und Essen bedeutet, ja, es ist eine tiefe Gemeinschaft. Eine tiefe Gemeinschaft darf erfahren werden. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, lesen wir in Hebräer 3, Vers 15. Und nach der Diagnose und Therapie ist der Vers 21 noch ein Schlüsselvers. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. In der Gemeinschaft mit Jesus werde ich zum Überwinder. Dem Zeitgeist und der breiten Masse folge ich nicht. Allein Christus, allein der Glaube, allein die Schrift, allein die Gnade und alle Ehre dem dreieinen Gott, das soll die Losung sein. Und dieses Hören auf die Stimme des guten Hirten, Jesus Christus, ist zugleich die Einladung, sprich die Eintrittskarte zu dem Hochzeitsmahl des Lammes, wie es in Offenbarung 19, Vers 9 steht. Mit Vers 22, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, schließt der Brief an die Gemeinde in Laodicea. Einen weiteren Brief gibt es da nicht. Was gesagt ist, ist gesagt. Und alle sieben Sendschreiben, die laden ein zum Hören. Laden ein zum Hören, was der Geist Christi den Gemeinden zu sagen hat. Und endet auch mit diesem Satz. Nicht neue Aktionen, nicht neue Formate sind gefragt. Es geht an das Eingemachte. Die aktuelle Lage, die Situation, die Werke, das Herz wird einer schonungslosen Wahrheit ausgesetzt. Ja, das Amen Gottes, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung, redet mit einer klaren Diagnose. Mit einer schockierenden Diagnose. Mit einer Diagnose, die auch tödlich ist. Aber er spricht zugleich eine rettende, eine heilende Therapie. Und das ist die Verbindung mit Jesus. Das Überwinden des Zeitgeistes mündet in die ewige Gemeinschaft des dreieinen Gottes und aller Jesusgläubigen ein. Wir sind durch dieses letzte Sendschreiben eingeladen zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir sind eingeladen, die Tür unseres Herzens für Jesus zu öffnen. Amen.